Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem Podcast und heute ist jemand zu Gast. Wenn ich ihn beschreiben müsste, ich habe mir überlegt, er ist kreativer Geist. Er ist halb Spanier und er kann wahrscheinlich aus jedem Sack Kartoffel wahrscheinlich eine Idee kreieren. Und deswegen freue ich mich unfassbar, dass er heute die Zeit gefunden hat, mit mir dieses Interview zu führen. Deswegen sage ich Hallo und willkommen nach München an Nico Sippler.
Tja, grüß Gott, hallo, servus, welche eine Freude.
Und ich weiß nicht ganz genau, Nikos, ob dir das so bewusst ist, wie lange wir uns schon kennen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und es sind 15 Jahre. Es sind 15 Jahre.
15 Jahre.
Es war 2005 im Robinson Club Killini Beach. Und bevor wir da noch näher drauf eingehen, möchte ich dir natürlich eine Frage stellen als Einstieg. Und zwar, wenn du jetzt sofort zu einem Flughafen fahren könntest, wo ein Privatjet steht, wo würde er dich hinführen?
Fuerteventura.
Okay, kurz und knapp.
Das war halt aus dem Bauch raus.
Ja, aus dem Bauch. Jahrezeit ja auch irgendwie mit Wahlheimat gewesen. Und,
das hat einen bestimmten Grund. Also Kanarischen Inseln, ganz klar, die Heimat. Ich komme aber ja eigentlich aus Gran Canaria. Wiederum ist aber dort der Bereich, die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, die ist jetzt so zugebaut. Ich war dann mal da gewesen, Jahre später, nachdem ich weggezogen bin und ich war doch wirklich erschüttert und ein bisschen enttäuscht, wie das alles aussah und habe für mich dann auch entschieden, ich werde eigentlich Gran Canaria so nicht mehr wiedersehen. Habe danach auf Fuerteventura gearbeitet und diese Insel unglaublich zu lieben gelernt, weil die wunderschöne Spots hat am Meer und tolle Strände und ja, deshalb sofort Fuerteventura.
Ja. Jetzt haben wir es schon festgestellt, wir kennen es schon ein paar Jahre, aber ich würde dir natürlich gerne jetzt noch die Chance geben, noch kurz innerhalb von 2 Minuten, ja, so einen kurzen, wer bist du, was machst du und wer ist Nico Sippler?
Nico Sippler, wer ist Nico Sippler? Nico Sippler ist im Jahre 76 geboren und ist in Gran Canaria aufgewachsen, großgezogen von seiner Mama alleine. Ich bin dort auf die Schule gegangen in Las Palmas, das ist eine deutsche Schule. Bin also zweisprachig aufgewachsen, habe in der Schule und zu Hause viel Deutsch gesprochen und sonst überall Spanisch. Mit meiner Mutter immer nur Spanisch, wenn sie geschimpft hat. Anscheinend lässt sich im Spanischen besser schimpfen als im Deutschen. Wohl wahr, ich weiß das auch. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen mit meiner Mama, nach Frankfurt. Bin da ein paar Jahre gelebt. Habe meinen Abschluss gemacht, mein Abi gemacht, habe danach sogar als Koch noch gearbeitet. Ich habe nebenher, ich bin leidenschaftlicher Koch gewesen, auch schon in meiner Jugend. In dieser Jugendzeit war auch schon der Hang und der Drang zur Musik da und zur Bühne. Ich habe also sehr früh Musik gemacht. Ich glaube, mit 13 habe ich in einer Hip-Hop-Gruppe mitgespielt, gerappt, namens PMCs, Tune from the Missing Channel. Und wir waren die Vorgruppe von A16X, Artikel 16 gestrichen. Das war damals, gab es ja nicht den Hip-Hop, so in dem Sinne den Deutschen, sondern es gab den deutschen Sprachgesang. Also wie gesagt, ich bin 76 geboren und die Fantas kamen also erst, wirklich wurden erst bekannt, nachdem wir schon Hip-Hop mitgemacht haben. Da gab es halt andere Bands, aber es war halt eben nicht kommerziell. Mit denen haben wir Hip-Hop gemacht und dann bin ich mit, ich glaube, 21 oder sowas ins Ausland gegangen, nach Spanien, habe dort dann bei Robinson angefangen zu arbeiten und habe viel auf der Bühne gestanden, habe sehr viel Musik gemacht, wir haben eine eigene Band gegründet dort, mit dem wir dann auch nach Deutschland gegangen sind, hatten auch ein Album aufgenommen und haben auch so unsere Gigs gehabt, ein riesengroßes Band-Contest von Emi Electrola, sind wir Zweiter geworden, haben wir nicht gewonnen. Dann irgendwann sind sich die Wege dann getrennt. Ich habe weitergemacht bei Robinson, war ja dann nicht nur Entertainment-Chef, sondern war ja auch regional, daher kennen wir uns ja dann auch, da haben wir auch zusammen ein bisschen was zu tun gehabt. Ich habe letztens übrigens, wo wir gerade von reden, ich kann mich an ein Bild erinnern. Ihr musstet ja, ich hatte ja damals diese herrliche Aufgabe von euch, irgendwelche Unterlagen einzufordern von irgendwelchen Aktionen, die ihr macht. Und du hattest mir damals ein Bild geschickt mit der Dokumentation. Da hast du, ich weiß nicht, wie du es genannt hast. Ich weiß nur noch, dass du auf einem Stuhl am Pool mit verschränkten Armen saßt und sonst aber nichts rundherum. Du hattest keine Requisiten, gar nichts, und hast es halt eben irgendwie benannt, weil ihr musstet irgendwas abgeben. Ja, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. War ich im Ausland, ich war dann gereist und irgendwann habe ich auch für mich gemerkt, durch diese Position, die ich damals hatte als Regionaler, war ich ja nicht mehr so aktiv auf der Bühne und habe halt eben schon viel mehr produziert und habe gemerkt, dass mich das viel mehr ausfüllt und habe dann mich abgewandt von Robinson, wohl war es der einzige Kunde, den ich da bis dato dann sozusagen hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, und das war 2006. Und seitdem bin ich selbstständig und es wird ein bisschen mehr und mehr. Und das mal so die Geschichte bis jetzt. Jetzt haben wir 2020 und im Moment nichts zu tun.
Ja, ne, da ist ja auch, wie gesagt, die 2 Minuten waren jetzt natürlich auch schnell rum. Jetzt warst du ja eigentlich auch erst im Jahr 2006. Jetzt könnte man natürlich noch die Frage aufmachen, was hast du denn ab 2006 gemacht? Aber das wird sich jetzt ja auch im Folge ein bisschen auch weiter erklären. Trotzdem ganz, ganz einfach gefragt, wenn man dich heute fragen würde, gibt es eine offizielle Berufsbezeichnung, die dich in irgendeiner Weise darstellt?
Also, auf meiner Webseite oder unsere Webseite, wir sind ja jetzt unsere, da kommen wir bestimmt später auch noch hin, steht Creative Director. Das ist ja jetzt das englische Wort für Regisseur, aber für mich ist es irgendwie Kreativdirektor übersetzt mal so ins ganz plump ins Deutsche, ist eigentlich genau das, was ich mache, weil ich produziere ja nicht nur Bühnenstücke, sondern ich entwickle teilweise und komponiere auch die Musik dafür und wir entwerfen selber die Choreografie und das Videomaterial mit unserem Team oder unseren Partnern besser gesagt. Und das ist so breit gefächert, das ist ja nicht eine Range, in der wir arbeiten, sondern wir machen Events in der Hotellerie, in der Clubhotellerie, Bühnen, wir arbeiten mit Semi-Professionellen, wir arbeiten mit professionellen Akteuren, wir arbeiten nur mit Tänzern, wir arbeiten nur mit Artisten, wir arbeiten mit einem gemischten Ensemble, also es sind ja so viele unterschiedliche Facetten und wenn auch dann die Musik dazu kommt und die Partys, dann ist, glaube ich, Creative Director genau das richtige Wort. So. Ich habe ganz, ganz lustig war, ich hab da mal gefragt, wie man das nennen würde und dann hat eine Freundin gesagt, du bist ein Bilderseher. Hm. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil genau darum geht es ja eigentlich auch, zu erkennen, wie sieht das Ganze aus, was man da tut. Ja. In eine Party ist oder eine Show ist, das ist ja völlig wurscht. Das muss ja immer ein visuelles Erlebnis sein.
Absolut, finde ich total wichtig. Ist eine tolle Beschreibung, Bilderseher, weil ich glaube, wenn man nicht in so einem kreativen Prozess schon so ein Bild vor Augen hat, wie das denn am Ende aussehen kann oder sollte, dann wird was fehlen. Ne? Jetzt hast du ganz viel Erfahrung bei Robinson. Wenn du heute so auf die Zeit zurückschaust oder das, was du jetzt tust, welche Rolle spielt dabei die Zeit bei Robinson?
Eine ganz große. Also ich bin ja damals zu Robinson gegangen, um die Möglichkeit zu haben, auch zeitgleich auf der Bühne zu sein. Ich glaube, es gibt riesengroße Unterschiede zwischen der professionellen Bühne und der Robinson-Bühne. Es gibt aber auch unglaublich viele Verschneidungspunkte, also, wo es sich einfach überlappt und wo man sagt, okay, das ist wirklich identisch. Was ich gelernt habe bei Robinson, ist qualitativ hochwertig, so gut es geht, zu arbeiten, immer in gewissen Rahmen. Das ist ja bei Robinson, da kann man auch gleich mal drüber reden, nicht immer so einfach. Und das Ganze in unglaublich kurzer Zeit. Also ich habe damals noch, als ich selber bei Robinson Entertainment Chef war, haben wir auch mal professionelle Regisseure reingeholt in in die Produktion. Und wir haben festgestellt, dass die meisten mit dieser kurzen Zeit und diesen kleinen Slots, die man hat, mit denen man arbeiten muss, gar nicht zurechtkamen. Man ist dann eher gewohnt, wenn ein richtiges Theaterstück, ein Sprechtheater, weiß ja selber, da hat man mal so 4 Wochen Zeit, um dran zu arbeiten. So, und in so einem Haus hast du halt eben vielleicht, wenn du Glück hast, 12 Tage und musst du die Zeit auch noch teilen mit anderen Regisseuren. Also das ist etwas, was ich definitiv mitgenommen habe. Ich bin unglaublich schnell und ich bin zielorientiert und entscheide schnell. Also es gibt kein großes Hin und Her. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir halt eben relativ zeitnah umdenken und überlegen, wie wir es anders machen. Ja. Was ich auch mitgenommen habe, ist das Arbeiten mit dem Team, mit dem Ensemble, mit den Mitarbeitern, weil es ja sich wirklich relativ groß unterscheidet zu den professionellen Bühnen. Aber dadurch, dass du halt eben so unterschiedliche Menschen hast und die halt eben auch teilweise nicht wissen, ob sie gemacht sind für die Bühne, musst du unterschiedliche Methodiken haben, mit denen du arbeitest. Und die habe ich halt eben in diesen Ewigkeiten, ich habe 98 bei Robinson angefangen, in diesen über 20 Jahren halt eben auch immer wieder perfektioniert. Und habe für mich verschiedene Wege gefunden, wenn ich merke, diese Person mir gegenüber versteht nicht, worauf ich hinaus will, was ich von ihr will, dann habe ich einfach verschieden so ein kleines Spektrum an Möglichkeiten, wie ich halt eben der Person das klar mache, damit sie das genau so umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist etwas, was ich definitiv mitgenommen habe.
Ja, jetzt hast du schon auch gerade, das hat ja auch ganz viel mit auch mit Blick zu tun. Du hast schon, um jetzt wahrscheinlich nochmal ziemlich aktuell auch, weil du gesagt hast, ihr seid ja mittlerweile, du arbeitest gerade auch ja mit einem Team. Und das ist ja tatsächlich auch ähnlich wie wenn man eine Show castet. Wie suchst du deine Leute aus?
In meinem Team? Die Leute für mein Team? Also ich glaube, dass die Voraussetzung, um bei uns mit uns zu arbeiten und bei uns zu arbeiten, die sind doch relativ herausfordernd. Denn zum einen muss man unglaublich belastbar sein, denn die Schlagzahlen, in denen wir arbeiten, sind immens hoch, dadurch, dass wir halt eben auch viele kleine Bühnen haben, mit denen wir arbeiten. Und des Weiteren muss der Charakter passen, die Person selber passen. Also wir sind ein unglaublich kommunikatives Team, wir tauschen uns aus, wir sind unglaublich ehrlich. Wir haben ganz klare Kommunikationsebene, wir sind immer respektvoll, wir sind immer freundlich, das sind natürlich erstmal viele, aber zeitgleich muss jeder halt eben auch mehrere Bereiche abdecken können. Also es ist halt eben, ich kümmere mich zwar um die Regie und die Inszenierung, aber habe das Bühnenbild und die Musik mit dabei. Meine Partnerin, also das Kollegin, meine Arbeitspartnerin Svenja Krebeck, zu der werden wir bestimmt nachher noch mal ein bisschen mehr reden, die, also ohne die das Ganze so nicht wäre, wie es jetzt ist. Sie kümmert sich um das Kostümbild mit und um die Choreografie und dann ist sie die Regieassistentin. Ich kümmere mich um die Technik mit, sie dafür halt eben für andere Facetten. Sie kümmert sich dann sehr um das Ensemble und diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die muss man erstmal mitbringen und ja, diese kommunikative, die Kommunikation, die ist einfach ausschlaggebend. Also das ist nicht so einfach. Wir sind ein kleines Team, ein sehr eingefleischtes Team, aber funktionieren und sind halt eben auch alle extrem belastbar. Das ist, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen.
Ja, ich glaube, auch gerade diese Art des Multitasking, das ist natürlich etwas, was man unfassbar von Robinson mitnimmt. Ne? Belastbarkeit natürlich, weil du das auch gerade angesprochen hast. Ne? Ich kann mich auch an eine Zeit 2005 auch erinnern, wo wir einfach in dieser 4-wöchigen Vorbereitungszeit im Chiellini einfach, ich glaube, keine Ahnung, 6, 7, 8 Großproduktionen durchgejagt haben. Und irgendwie ging das ja. Ne? Also man fragt sich natürlich schon, mir fällt auch gerade ein, es gab herrliche, nächtliche Deko-Umbauproben. Ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, aber das können wir auch aussparen. Aber man hat da natürlich eine andere Leichtigkeit mit gehabt, weil man natürlich, man war an einem wunderbaren Ort und hat es dann auch irgendwie gerne gemacht. Und da spielt natürlich auch die Arbeit im Team eine unfassbare Rolle. Wenn es da nicht funktioniert, dann würde das ganze Konstrukt da auch nicht so funktionieren. Ne?
Ja, ich glaube, ja, das ist auch wahrscheinlich auch ein Faktor, die Freude und die Liebe an dem Job und die Passion, wenn man das mal so nennen kann. Wenn wir das schaffen, das so weiter zu transportieren an das Ensemble und an alle Teilnehmer, dann sind auch solche riesengroßen Produktionen über 4 Wochen in mehrfacher Version auch umsetzbar. Also man muss da nochmal dazu sagen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 7 Großproduktionen, das sind ja teilweise, sind dann halt eben auch trotzdem immer noch 20 Leute auf der Bühne. Ne? Das sind ja trotzdem viele Leute auf der Bühne im Vergleich zu jetzt dem UP. Und die müssen halt 4 Wochen lang durchhacken. Das ist schon ganz schön knackig. Das ist schon eine richtige Nummer. Ja.
Jetzt hast du eigentlich 2 Sachen, die man natürlich auch sofort hinterfragen kann. Was ist denn was treibt dich an persönlich, um dich auch quasi in deinen Ideen, in den Showformaten immer weiterzuentwickeln? Was ist der Treiber daran, dass Nikos immer auch immer auf der Suche nach etwas Neuem ist?
Also das allererste ist der Drang zur Perfektion. Bei allem, was ich bis jetzt immer wieder oder was wir produzieren, ich bin eigentlich bis zu einem gewissen Grad zufrieden, aber ich weiß, dass eigentlich mehr geht. Und hinterfrage auch und überarbeite auch und versuche da auch immer wieder dran zu bleiben. Also das ist definitiv der Motor Nummer 1, der Drang zur Perfektion. Motor Nummer 2 ist die schier unendliche Möglichkeit an Kreativität, die man ausschöpfen kann. Also ich, das soll jetzt nicht blöde klingen, aber es ist schon teilweise, wenn ich jetzt Sombra zum Beispiel anschaue, es sind nicht alle Passagen in dieser Show, die wir gemacht haben, das war die letzte GOP-Produktion, sind nicht alle Passagen, sind top. Aber es gibt Passagen drin, wo ich dann selber wirklich da sitze und mir denke, so, wow, das ist echt cool. Und das ist von uns. Und das alleine, dass man dann solche Momente hat, wo man sieht, dass das aufgeht, die Idee, die man vorher im Kopf hatte, dass die 1:1 funktioniert und auch das Publikum so reagiert, wie man das halt eben auch vorher vielleicht sich gewünscht hat oder erwartet hat, das ist ein unglaublicher Motor. Es ist wahrscheinlich so eine Art wie Befriedigung. Es ist genau das, wonach man sucht als Creative Director. Ich stehe ja nicht mehr auf der Bühne und kriege meinen Applaus, sondern ich sehe nur die Reaktion und spüre sie in dem Moment. Und das ist definitiv ein Motor. Und ich habe noch einen weiteren Motor. Das ist die verschiedenen Menschen, mit denen wir arbeiten können. Also sowohl im Semi-Bereich als auch im professionellen Bereich. Wir lernen so viele Menschen kennen über das Jahr und erleben so tolle Momente in Bezug auf unsere Arbeit mit ihnen zusammen, dass das definitiv dafür sorgt, dass man motiviert ist und dann mehr machen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen, ist auch bei mir einer der größten Treiber. Jetzt hast du natürlich schon gerade auch das GOP und Sombra angesprochen. Ich habe die Produktion auch 2-mal gesehen. Ich habe dir ja auch schon, ich glaube, 1 oder 2-mal. Ja, das kann auch sein. Weil es ja wirklich, wie du schon angesprochen hast, ich war tatsächlich seit langer Zeit mal wieder so richtig angetan von dem, was ich da so gesehen habe, weil es einfach von Minute 1 bis zum quasi bis zum Ende einfach so unfassbar rund war. Die Bilder, die man gesehen hat, das war einfach an ganz vielen Stellen so unfassbar stimmig, ohne da jetzt irgendwie in so eine große Lobhudelei reingehen zu wollen. Aber das ist wirklich, da ist euch wirklich etwas Großartiges gelungen, weil es einfach den Anschein auch von draußen hat, dass da, auch wenn du sagst, es ist nicht alles, es gibt immer noch Möglichkeiten, das noch irgendwie perfekter zu bekommen, aber dass an jeder Stelle sich etwas dabei gedacht worden ist. Und das ist irgendwie natürlich nicht häufig der Fall. Und ich habe ja, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, auch den einen oder anderen mit, in Bremen war es ja quasi mitgenommen. Und das Feedback war tatsächlich immer so, dass die Leute einfach unfassbar angetan waren von den Bildern, von der Musikauswahl, von der Kombination der artistischen Bilder auch mit der Live-Musik. Und das ist ein Zusammenspiel tatsächlich gewesen, es war einfach rund. Es hat einfach von Sekunde 1 einfach in den Bann gezogen. Ne? Genau.
Ja, vielen Dank. Ich war ja damals auch schon sehr angetan von deinem Feedback, was du mir geschrieben hast. Das hat mich ja, das gibt mir sehr viel, wenn du mir vor allem so ein Feedback gibst. Ja, Sombra ist, Sombra sollte unter anderem auch ein Zeichen setzen. Also in unterschiedlichen Variationen sollte es ein Zeichen setzen. Zum einen von unserer Seite aus, also immer von Svenja meiner, es ist immer uns, weil sie ihren Teil zu dieser Show genauso beigetragen hat wie ich. Und das Ding wäre niemals so, wenn sie nicht dabei wäre. Also das zähle ich, also seitdem Svenja dabei ist, das ist vor 5 Jahren oder so, ist sie eingestiegen, seitdem hat sich mein Tun, mein Handeln, mein Arbeiten und auch das Ergebnis nochmal ganz komplett verändert. Und ich lerne jeden Tag von ihr und sie wahrscheinlich auch von mir. Und wir treten auch genau so, wie man dieses Gesamtpaket da am Ende auf der Bühne sieht, genau so treten wir und auf und so sind wir auch. Und wir wollten damals ein Zeichen setzen, dass jetzt Entertainment Concepts, nicht nur Nico Sippler, halt eben auch was anderes kann als Trommelshows. Ja, doch Impuls relativ für Furore gesorgt hat, zumindest haben viele Leute darüber gesprochen. Es war halt eben doch relativ aktuell, das Ding, und war schon mal Thema. Und es war mir halt eben wichtig, oder uns wichtig, dass wir zeigen können, wir können auch andere Sachen machen. Das mal das eine. Und das zweite war eine Message, die wir halt eben auch transportieren wollten. Und das ist diese ewige Dualität, dass man gerade jetzt zum Beispiel in dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, es gibt immer ein Pro und ein Contra. Und die Situation jetzt ist natürlich ganz furchtbar und man könnte daran kaputt gehen. Oder man kann halt eben auch die Situation nehmen, wie sie ist und versuchen, okay, wie komme ich denn am Ende danach aus dem Ganzen wieder raus und wie steige ich wieder ein? Was verändert das? Und welche neue Denkwege läutet das Ganze ein? Und welche Chancen habe ich daraus? Also? Und das betrifft ja so ziemlich alles im Leben. Man muss immer beide Seiten sehen und das eine will niemand, sondern das andere geben sollen. Deshalb mal so eine tiefgründige in sich runde Show.
Ja. Was mir gerade einfällt, weil du auch natürlich Svenja und mir nimmst, was mir tatsächlich sehr, also von der Show in Erinnerung tatsächlich immer wieder auch geblieben ist und was, wenn ich die Musik höre, ist tatsächlich, dass ich selten eine so homogene und tolle Applausordnung gesehen habe. Also das hat sie wirklich großartig gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein, dass weil du natürlich nochmal ihren Namen auch nennst, dass natürlich ein großer Anteil auch von ihr natürlich mit dabei ist. Und das ist tatsächlich etwas, das mir sehr, sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, weil das so, so anders war. Ne? So wirklich etwas, was man halt in Erinnerung behält. Ja.
Soll ich dir mal sagen, warum die genau so ist? Als wir das produziert haben, habe ich auch während der Produktion, also gar nicht mal, als ich das Ganze entwickelt habe mit Svenja zusammen, sondern als wir dann in der Produktionsphase waren in Hannover, haben wir halt eben auch gemerkt, okay, wie schwer das Ganze auch sein kann für jemanden, der vielleicht nicht so offen ist für den Moment. Weil es gibt ja genügend Menschen, die kommen da rein und sind nicht bereit, sich mit sowas Tiefgründigem auseinanderzusetzen, sondern wollen nur gerieselt werden. Da haben wir zum einen natürlich auch die großen Bilder, von denen du auch schon gesprochen hast. Aber das Finale ist wichtig, weil das Finale, so wie es aufgebaut ist und so wie die Musik gemacht ist, dich genau diese Sachen irgendwie ein bisschen vergessen lässt, die dir vielleicht nicht so gefallen haben, weil sie unglaublich positiv und emotional ist. Und dann auch mit dieser zweiten Verbeugung, die dann am Ende nochmal kommt, nachdem wir alle ihre Skills gemacht haben, wo nochmal so die Reprise von der Musik und nochmal ein bisschen epischer, das lenkt von den Sachen vielleicht ein bisschen ab, die man in dem Moment als zu viel gesehen hat oder wahrgenommen hat oder nicht wahrgenommen hat.
Ja, das ist klar. Genau, jetzt hast du ja auch schon Impuls angesprochen. Sombra war jetzt schon die zweite Produktion im GOP. Wenn du so, was man sicherlich überhaupt nicht vergleichen kann. Aber es ist natürlich trotzdem gerade auch aus unserer beider Sicht wahrscheinlich total spannend, mal die Frage aufzumachen, was ist wirklich dieser Kernunterschied? Also natürlich kann man sagen, das eine ist semi-professionell, das andere ist die professionelle Live-Entertainment-Welt. Aber wenn du das so vergleichen würdest, was ist auch der Unterschied für dich in der Arbeit? Gehst du da anders vor, weil du weißt auch, dass die Voraussetzungen andere sind? Oder was ist so nach zwei, sag mal, Größenordnungen von Shows, wie jetzt gerade bei Impuls und Sombra, wo man sicherlich jetzt alleine schon einen Vortrag darüber halten könnte, was hast du verändert von Impuls auf Sombra? Da gibt es sicherlich ja auch ganz viel, was man bei der ersten Produktion gelernt hat. Aber ja, das würde mich total interessieren, was so dein Blick darauf ist.
Also, wenn wir jetzt anfangen würden, was ich in der ersten Produktion alles gelernt habe, würden wir wahrscheinlich definitiv diesen Podcast überstrapazieren. Weil also das war ja für mich das erste Mal so auf einer richtig professionellen Theaterbühne. Ich habe jetzt auch schon auf vielen großen Bühnen was gemacht, die auch eigentlich professionell waren, aber irgendwie war es immer dieser Semi-Charakter, war immer mit angelegt. Und dieses Mal war es halt eben total professionell und ich Habe unglaublich gelitten in dieser Zeit. Also das war für mich mit einer der schwersten Zeiten, auch nach Premiere noch. Das Ensemble war und ist grandios. Aber für mich war das natürlich eine unglaubliche Herausforderung, als derjenige, der von Robinson kommt. Mhm. Wenn dann mal irgendwas nicht gelaufen ist, kann das halt eben mal schnell in die Hose gehen. Und wenn du halt eben dann auch sehr außergewöhnliche Künstler hast, die vielleicht auch ein bisschen hier und da mal ein bisschen anders in ihrer Reaktion sind, als man sich das auch hofft, dann kann das doch schon sehr belastend sein. Und ich habe auch, als wir dann in Hannover gespielt haben, das zweite Haus war das, da habe ich sogar eine Nierenkolik bekommen, einen Tag vor der Premiere. Und also es war, ich habe wirklich sehr, sehr gelitten. Habe aber in dieser Zeit unglaublich gelernt. Und das hat sich dann auch in der weiteren Spielzeit von dem Puls immer wieder weiterentwickelt. Und alles, was ich in diesem ersten Mal gelernt habe, konnte ich jetzt mitnehmen zur Sombra. Und das fing beim Einstieg schon an. Und man muss auch dazu sagen, dass das Ensemble von Sombra hat eine ganz andere Verbindung als das Ensemble von Impuls. Also auch diese Impulsleute lieben sich alle, haben sich unglaublich gern. Wir haben uns alle gerne, aber es ist ein anderes Kollektiv als dieses Sombra-Kollektiv. Und da hat ja damals, der Werner Busch hat ja mit das Ensemble ausgesucht, der hat eine unglaubliche Hand, was das angeht. Ne? Der hat ja, das ist ja eine goldene Hand, was solche Sachen angeht. Und da hat er genau die richtigen Leute zusammengesucht und das hat sich dann auch definitiv als richtig erwiesen, genau solche Personen für so eine Show zu haben. Mhm. Genauso wichtig wie halt eben die anderen Protagonisten für Impuls waren, weil das eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Message und Energie ist. Was ich mitgenommen habe, ist, dass man im professionellen Bereich ganz anders mit den Künstlern und dem Ensemble umgeht. Also es ist, man muss auf ganz andere Themen eingehen, man muss ganz andere Sachen sehen. Ich habe in meiner ersten Produktion teilweise gar nicht erkannt, was der Künstler wirklich in dem Moment, wo er irgendwas gesagt hat, von mir wollte. Das habe ich erst beim zweiten Mal gemerkt, okay, der Künstler braucht mich gerade, der braucht mal mein Ohr, der muss mal wahrgenommen werden. Oder ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dieser Künstler braucht ein bisschen mehr Feedback, der andere braucht weniger das Feedback, dafür mehr das Gespräch. Und das ist ja so in der Semibühne bei Robinson ganz anders. Das ist ja da arbeitest du ja ganz anders. Das ist ja, du guckst auf ganz andere Sachen. Ne? Während du auf der professionellen Bühne brauchst du einem Künstler nicht zu sagen, dass er präsent auf der Bühne sein muss. Das wäre ein Hohn, wenn du das machst. Sondern du musst auf andere Sachen eingehen können und vielleicht noch mehr im Detail erkennen können und dann umso geschickter in der Formulierung des Feedbacks sein, um diese Person dann nicht zu kränken, sondern das Gefühl zu geben, dass sie sich halt eben dadurch stärkt. Das ist auf der Semibühne anders. Da muss man auch motivieren, aber du gehst halt viel mehr ins Detail. Solche Sachen wie, wenn du gehst, beweg doch bitte deine Arme. Das machst du in deinem Leben doch sonst normalerweise auch. Das ist ja so ganz, also ganz leichte Sachen auch.
Ja. Ja, klar. Und es hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, auch gerade nochmal mit multikulturellen Zusammenhang natürlich auch zu arbeiten. Ne? Gerade in Produktionen, wo man natürlich auch sagt, man führt auch verschiedene Kulturkreise zusammen, ist natürlich gerade der Schwerpunkt der Kommunikation natürlich nochmal außergewöhnlicher, als es ist und spielt natürlich gerade auch bei den Produktionen zu Beginn, gerade im GOP natürlich eine unfassbar hohe Rolle. Ne?
Ich hatte es auch einfacher jetzt. Ne? Ich hatte ja Svenja dabei, bei Impuls war Svenja nicht dabei, da war ich ja noch alleine. Da haben die Choreografie Dennis McDowell und Chris Milan gemacht. Und jetzt habe ich ja Svenja an meiner Seite gehabt. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir treten als massives Team auf. Und sie fängt die Sachen ab, die ich nicht wahrnehme. Und ich fange die Sachen ab, die sie halt eben... Sie nimmt alles wahr, wohlgemerkt, aber sie vielleicht nicht abdecken möchte. Und das macht es natürlich auch einfacher. Definitiv. Also ich würde auch, wir werden bestimmt weitermachen im GOP. Da waren schon Gespräche vor dieser Geschichte jetzt. Aber da ist von vornherein habe ich festgelegt, dass es nur mit Svenja geht. Und das wird auch so weitergehen. Deshalb hatte ich es um einiges einfacher.
Ja. Und wie entsteht dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Hat Nikos immer ein Buch dabei, wenn er irgendwas sieht, wenn irgendwie eine Idee kommt, das wird dann immer gleich sofort notiert oder wie ist dein Prozess? Wie entsteht bei dir eine Idee?
Ja, das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Kommt auch immer darauf an, woraus entsteht diese Produktion. Also ist es ein Auftrag Oder ist es etwas, was wir in unserem Katalog anbieten, etwas, was wir neu anbieten, etwas, was von unserer Seite aus direkt kommt, oder ob es ein Neuauftrag eines Kunden ist, der sagt, wir wollen gern das und das. Wiederum kann es auch sein, dass er sagt, wir würden gern etwas in diese Richtung haben. Ne? Also das sind erstmal die unterschiedlichen Auftragsmöglichkeiten, und dadurch entwickeln sich ja automatisch die Option oder wie die Herangehensweise ist. Ich weiß, dass ich bei solchen Großproduktionen, wie jetzt zum Beispiel, um vielleicht nicht nur GOP zu erwähnen, sondern auch Robinson, solche Sachen wie Trolls oder Crew oder jetzt GOP Sombra und Impulse, das sind ja alles sehr, sehr große Produktionen, die sehr aufwendig sind. Da bin ich erstmal ein furchtbarer Mensch in dieser Zeit. Also meine arme Frau und meine Kinder leiden da, glaube ich, sehr drunter, weil ich halt eben unglaublich unruhig bin und viel auf und ab gehe im Büro und schlecht schlafe oder nachts auch aufwache, wieder ins Büro gehe, und dann darf ich auch nicht gestört werden. Also das ist erstmal eine sehr schwierige Zeit. Und dann ist es so, ich fühle das in dem Moment. Also wenn ich den Auftrag bekomme und ich spüre einen Weg, den ich habe, dann entwickelt sich aus dem Bauch heraus automatisch, wie es weitergeht. Und das kann daraus entstehen, dass ich erstmal das Storyboard schreibe. Es kann aber auch sein, dass die Musikproduktion im Vordergrund steht und sie automatisch das Konstrukt und das Gerüst zu dem Ganzen baut. Und dann ist ausschlaggebend der Austausch mit Svenja. Dadurch entsteht unglaublich viel. Viele Sachen, die man selber hinterfragt oder vielleicht übersehen hat, das ist der nächste Schritt automatisch. Und ja, dann, naja, je nachdem, wie groß die Produktion ist, kann es teilweise bis zu 6 bis 8 Wochen Vorproduktion sein. Bei Sombra waren es 8, bei Impulse waren es 5,5 Monate Vorlauf. Das hat länger gedauert, weil ich halt auch, wie gesagt, mich noch nicht so gefunden hatte und nicht genau wusste, wie ich da rangehe. Da hatten wir auch die Zeit. Bei Sombra hatten wir nicht so die Zeit, weil wir schon ein sehr großes Booking hatten, auch von anderen Kunden, und das fiel dann genau in diese Produktion von Sombra rein. Deshalb war das alles automatisch etwas knapper. Ja. Aber man muss dazu sagen, es ist auch nicht nur fürs Umfeld belastend, sondern auch für mich. Also es sind dann schon so Zeiten, wo ich dann auch wirklich unter Strom stehe.
Was ist dann die Sache, mit denen du wieder Entspannung reinbekommst? Also ist es Sport, ist es irgendwie, du hast vorhin schon vom Kochen geredet, wie schaffst du es dann da wieder auf normal Null zu kommen?
Ja, also ganz klar, meine Kinder, ich bin ja Vater von 2 wunderbaren Kindern, meiner Tochter und meinem Sohn, 7 und 8, die holen mich auf jeden Fall immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Man soll es nicht glauben, ich spiele doch ganz gern mal eine Runde Golf. Das ist etwas, wo ich extrem den Kopf frei kriege. Früher wahrscheinlich ein verpönter Sport, wo man gesagt hat, ja, das spielen doch nur Ältere. Jetzt ist es ja zum Glück durch Tiger Woods und Keimer doch ein bisschen populärer geworden. Das ist etwas, was mich definitiv ausgleicht und wo ich auch mal alles vergessen kann. Wiederum, es gibt auch Situationen, da bin ich so unter Strom, da kann ich dann nicht Golf spielen. Ne? Man muss irgendwie frei sein, um halt eben auch den einen oder anderen Schlag zu machen. Und wenn ich dann so unter Strom stehe, geht das natürlich auch nicht. So, das sind die beiden Dinge, die mich eigentlich am meisten abholen. Und Musik machen. Also, wenn ich seelisch belastet bin, dann, oder wenn ich irgendwas habe, was mich bedrückt oder was mich beschäftigt oder was an mir arbeitet, dann drücke ich doch relativ viele Musik aus.
Ja, cool. Jetzt leben wir ja gerade in einer sehr, 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 sehr besonderen Zeit, wo wir alle noch gar nicht genau wissen, wo uns da so die Reise hinführen wird. Aber so ein kleiner Blick in die Kristallkugel ist ja manchmal irgendwie auch ganz schön oder kann ja auch irgendwie ein neuer kreativer Impuls auslösen. Jetzt arbeiten wir natürlich beide in einer Branche, die natürlich momentan extrem darunter auch leidet. Nichtsdestotrotz kann man ja auch positiv darüber denken. Wie glaubst du, wird sich das Live-Entertainment entwickeln? Oder wo wird die Reise hingehen, gerade jetzt in dieser besonderen Zeit? Gibt es etwas, wo du sagst, das könnte passieren?
Also ich glaube, ich bin da genauso wie alle anderen, die in dieser Branche arbeiten. Wir wissen alle erstmal gar nicht genau, wo das hinführt. Was ich glaube, ist, dass diese neue Situation uns anregt zu neuem Denken und neue Wege zu gehen. Man sieht das ja hier und da schon im Fernsehen. Ich habe jetzt mal so ein paar Shows geschaut, aber auch dieser Eurovisions-Contest mit, wer ist sie hier, Wurst, Conchita Wurst und Steven Gätjen haben das moderiert. Die haben diese rollbare Plexiglasscheibe dabei gehabt. Das fand ich erstmal optisch einfach gar nicht mal so doof. Ne? Ja. So, um trotzdem close zu stehen an solche Sachen, und so solche Gedankenanstöße fand ich erstmal wirklich ganz gut. Zu zeigen, dass alles, was man macht, ist, wird es gehen. Ja, keine Ahnung, vielleicht bauen wir auch mal so komplett Plexi-Anzüge und man schützt sich dadurch und kann doch im Ensemble, in der Choreografie eng zusammentanzen. Ich glaube, dass die momentane Situation furchtbar ist, klar, schwierig. Ich glaube aber auch, dass sie automatisch dazu führt, dass es wieder neu beginnt. Ich sehe das wie so ein Waldbrand, der rodet erstmal alles nieder und danach blüht es umso mehr. Und ich glaube, wer sich bewegt und sich einen Kopf macht und bereit ist und frei ist dafür und offen ist dazu, da wird auch genauso blühen wie alle anderen auch. Irgendwie wird es gehen. Ich meine, der Mensch ist zwar ein Gewohnheitstier, aber wir haben jetzt gemerkt, dass doch nicht alles so selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass viele mit einer anderen Dankbarkeit in kulturelle Erlebnisse geht und die Situation und die Zeiten jetzt dementsprechend verarbeiten wird.
Ja, total. Der andere Punkt ist natürlich jetzt so der Ausblick, auch vielleicht so ein kleiner Rückblick, auch mal gern gestellt, die Frage, jetzt ist das ja irgendwie schon so ein bisschen sehr speziell auch, was du machst, auch so vom Werdegang, also wenn du jungen Menschen einen Rat geben könntest, die gerne genau so einen Weg oder die Art von Job machen möchten, die du machst. Was würdest du ihnen raten?
Naja, ich bin ja jetzt kein klassischer Regisseur in dem Sinne. Ne? Also ich bin ja wirklich ein Quereinsteiger. Und, ich glaube, was ich wirklich raten würde, auch wenn der Cluburlaub ja seine besten Zeiten, so bitter es vielleicht jetzt klingt, in meinen Augen seine heißesten Zeiten hatte. Das war ja so in den 90ern, da war ja Cluburlaub absolut Thema und gab es auch, glaube ich, eine Serie, wie hieß das hier, Sterne des Südens, gab es mal eine Serie, die wurde bei Robinson gedreht. Da habe ich übrigens, durfte ich Bogen schießen. Aber da habe ich Urlaub gemacht gerade. Haben sie mich gefilmt beim Bogenschießen. Dennoch ist es so, dass das Arbeiten bei Robinson und dadurch, dass du diesen unglaublichen hohen Gästekontakt, den Kontakt zu anderen Menschen hast, diese Gastgeberfunktion hast, dadurch, dass du auf die Bühne gehst und so viele unterschiedliche Facetten abdeckst und immer freundlich bist dabei und das Ganze kann einem so viel mitgeben für das spätere Berufsleben und auch Privatleben, das ist wirklich etwas, was förderlich ist. Wir erleben es ja regelmäßig, deshalb für mich ist ja die Produktion bei Robinson, wird ja oft immer gefragt, was ist denn jetzt besser, Robinson oder GOP? Dann werde ich logischerweise gefragt. Und es gibt in meinen Augen so kein besser, weil in GOP ist das toll. Ne? Die Leute zahlen, um die Show zu sehen und man merkt halt eben, dass das Ganze nochmal andere Möglichkeiten gibt und dass man viel mehr machen kann, die Qualität eine andere vielleicht sein kann, weil man dann natürlich noch diese unglaublichen Artisten hat. Aber bei Robinson ist das Arbeiten mit den Menschen, die wir da teilweise auf den Bühnen haben, ist immer wieder was Tolles. Wir haben da Leute, die stehen zum ersten Mal auf der Bühne und merken auf einmal, was für einen Spaß sie dadurch haben. Sie verändern sich in ihrer Persönlichkeit, sie werden selbstbewusster. Wir haben schon Erlebnisse gehabt, wo das kleine graue Mäuschen später am Galaabend den gesamten Song gesungen hat. Mhm. Das Mädchen, was ich vorher überhaupt gar nicht getraut hat, mal ein buntes Shirt anzuziehen. Wir erleben unglaublich tolle Momente mit unglaublich schönen Premieren, wo wir danach Monate, Jahre später immer noch Kontakt haben, weil die Leute so dankbar dafür sind, dass sie das erleben durften. Das ist etwas, was ich ja selber auch erlebt habe, was du auch erlebt hast, was man bei Robinson diese Zeit, das ist schon was Besonderes. Und ich kann das immer noch jedem raten. Es muss auch nicht Robinson sein. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Aliana genauso toll ist. Aber die Möglichkeit, einfach sowas zu machen und das mal über ein paar Monate hinweg oder vielleicht ein, zwei Jahre, das würde ich definitiv erstmal jedem raten. Und dadurch erkennt man, ist man denn prädestiniert für etwas, was den kreativen Bereich abdeckt und wo man auf der Bühne vielleicht steht oder entertaint. Und das ist in meinen Augen definitiv ein guter Schritt. Es ist nicht der gängige, aber es ist definitiv ein guter, wenn du fragst, wie man da hinkommen könnte.
Es ist ein total, es lernt einem einiges übers Leben, ne? Also ich meine, ich kann auch, jetzt sind es bei mir auch fast schon 9 oder fast schon ja auch 10 Jahre her, dass ich da den Absprung raus geschafft ja habe. Was heißt geschafft? Es war ja kein Muss, aber es waren auch 6 ganz tolle, prägende und unfassbar ereignisvolle Jahre. Und ich möchte das überhaupt nicht missen. Null.
Definitiv. Ich merke das teilweise jetzt noch, Ralf, entschuldige, dass ich unterbreche. Ich merke das teilweise jetzt noch, wenn ich mal Gespräche führe mit Partnern oder Kunden, dass ich durch die Erfahrung, die ich bei Robinson hatte, ganz anders in solche Gespräche gehe. Es ist wirklich interessant. Bevor ich die Tür aufmache und in das Büro reingehe, denke ich an mein Auftreten, ich denke an meine Körperhaltung. Das habe ich alles über Robinson mitgenommen. Das sind alles Sachen, ich überlege, was ich sage. Ich weiß ganz genau, wann ich lächle und wie ich gucken muss, damit ich einfach die Golden Line fahre. Das habe ich alles über Robinson mitgenommen. Yeah. Ich hatte aber auch tolle Mentoren. Ich hatte ja hier Michalis, Peter Didakis, du kennst ihn ja, glaube ich, auch noch. Dieser Mann ist ja unglaublich gewesen und ich habe so viel von ihm gelernt. Das ist ja etwas. Du lernst ja auch unglaublich viel von Kollegen und Chefs und Menschen rundherum oder auch von Gästen. Also ich meine, das ist auch toll.
Ja, es hat genau der Zusammenschluss auch von allen, ne? Also vielleicht anderes Land, andere Kultur, andere Menschen. Clubdirektor spielt natürlich auch eine Rolle. Und das ist ja etwas in dieser Hülle und Fülle, das kannst du ja in dieser Zeit so kurz nirgendwo anders finden. Ne? Also dass du genau weißt, in welche Richtung man auch gehen möchte und einfach mal auch raus will oder so. Also dann sind wir da beide ja ähnlich und sagen, dass man das auf jeden Fall auch heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, das zu tun.
Ja, es hat sich ein bisschen verändert alles, logisch. Es wäre ja auch schlimm, wenn es immer noch so animativ geblieben wäre, wie es früher war. Aber ich meine, wenn du dich zurück...
Entschuldigung, ich muss jetzt auch mal unterbrechen. Hast du gerade animativ gesagt?
Mhm.
Oha. Das ist natürlich hart. Ne?
Also ja, früher war es ja, ich nenne es ja immer noch so, früher war es ja wirklich Animation. Das war ja so, wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe, wie sieht es an? Ich war ja 98, da gab es wirklich Animation noch. Da gab es auch nur ein Kollektivteam, es gab nur ein Team, die haben alles abgedeckt. Das waren so diese Endzeiten und dann hat sich ja das dann ein bisschen outsourced, es gab dann Fitnessbereiche und so weiter und so fort. Und danach wurde es ja dann wirklich auch zum Entertainment, muss man das auch wirklich nennen. Da wurde ja auch wirklich auch teilweise unterhalten. Das war schon, überleg doch mal, ich meine, bei dir war das ja nicht anders. Diese Saisons, das ist doch toll gewesen. Man ist da angereist, es war noch keiner im Haus, nur die Mitarbeiter unter sich. Man hat dann jeden Tag auf der Bühne von morgens bis abends gestanden und geprobt und Texte gelernt und Playbacks gelernt und was nicht alles, was man machen musste. Und nebenher hat man dann halt eben das noch gemacht und dies gemacht. Und dann kamen die ersten Gäste und man hat halt eben auch zusammen das Haus wieder zugemacht. Die sind alle abgereist, man konnte am Ende noch so ganz Abrissparty mitmachen und dann ist man selber nach Hause gefahren. Das war für mich definitiv, also ein unglaubliches Erlebnis, was ich auch nicht missen wollen würde.
Total, absolut. Kann man gar nicht oft genug sagen, dass das einfach eine sehr einmalige Zeit einfach war. Wo kann man denn, jetzt haben wir das ein oder andere schon über Sombra gesprochen, wann kann man dieses wunderbare Stück denn wieder sehen und vor allem wo?
Ja, also wir wollen mal Daumen drücken, aber normalerweise ist es geplant, dass wir Ende August in München spielen.
Also in der Heimat.
In der Heimat, ja, Resident.
Ganz fest die Daumen, dass die Münchner dieses wunderbare Produkt zu sehen bekommen. Und unsere Zeit ist eigentlich auch fast schon rum, aber ich möchte natürlich auch dir zum Abschied oder zum Abschluss die Chance geben, auch mir eine Frage zu stellen. Und vielleicht hast du ja eine.
Ja, mich würde interessieren, als was siehst du dich denn? Bist du ein Entertainer oder bist du ein... Wie soll ich das denn nennen? Orgatainer? Also ich weiß nicht, bist du eher, warst du gerne auf der Bühne und wenn ja, viel? Oder bist du eher lieber hinten? Also ich habe ja für mich zum Beispiel gelernt, ich bin ja lieber hinten jetzt. Wo siehst du dich denn? Das würde mich mal interessieren.
Also ich glaube, ich bin so ein Zwischenwandler. Also, also ich habe ja, bei Robinson war das ja so, ich war ja in meiner ersten Saison Jugendrobin. Und das war da so, damals musste man noch so ein Tanzcasting mitmachen, als man da angereist ist. Da warst du nicht dabei. Aber, Und da habe ich mich halt nicht so blöd angestellt und war dann als Jugendrobin irgendwie relativ schnell in 4, 5, 6 Shows drin, was damals irgendwie, so sagte man zumindest, relativ unüblich ist, weil man ja eigentlich gar nicht so viel Zeit hat. Dadurch war ich halt, hatte ich einen großen Vorteil, ich war sofort als Neuer direkt in diesem Clubgeschehen drin, weil ich unfassbar viel mit den Leuten geprobt habe. Ich war sofort Teil in diesem Inner Circle, was für mich einfach natürlich unfassbar magisch war und hat mir den Start natürlich unfassbar vereinfacht. Und dadurch habe ich natürlich das unfassbar geliebt, auf der Bühne zu stehen. Und das hat sich natürlich, das weißt du selber auch, dieser Sprung, wenn man sagt, okay, was kommt denn nach Robinson? Was kommt denn nach dieser Hotel-Entertainment-Animation? Jetzt habe ich es auch nochmal gesagt. Mhm. Auch diesen Sprung zu schaffen, in, ich sag's mal, in diese professionelle Live-Entertainment-Nummer, ob das jetzt so ein GOP ist oder jetzt am Schmidt-Theater, dass, ich sag's mal, die Leute, die bei Robinson das gerne gemacht haben, und auch natürlich das Talent dafür hatten, das weißt du selber auch, das ist nicht so wirklich vielen Leuten gelungen. Ja. Und deswegen bin ich alleine, was das angeht, unfassbar stolz, dass ich das geschafft habe. Das beantwortet jetzt auch nicht die Frage, aber ich bin gerne ähnlich wie du auch, gerne dabei, mit Bilder zu kreieren, zu sagen, wo soll die Reise dahin gehen, auch mit Sachen auch zusammenzustellen und Dinge am Ende vielleicht auch mit zu produzieren, ganz klar. Das auf der Bühne stehen, das mache ich ja zum Teil immer noch, dass ich ja im Nebenberuf ja jetzt seit 2 Jahren auch als freier Trauredner unterwegs bin, was auch spontan entstanden ist, aber was am Ende des Tages ganz viele Inhalte von dem hat, was wir bei Robinson gemacht haben, was wir auch das ist eigentlich gar nicht so viel unterschiedlich, weil ich, und so erzähle ich den Leuten das auch, weil ich das wirklich, ich sage immer, ich mache das anders, weil ich tatsächlich versuche, das zu 3/4 der Nummer frei zu machen. Also ich schreibe das, und ich beschäftige mich da natürlich unfassbar mit. Ich lege unfassbar viel Wert auf. Das ist ähnlich wie, das ist wie eine Show-Inszenierung.
Ja, das glaube ich dir. Ich
beschäftige mich eigentlich, die wichtigste Frage ist, von wo kommt die Braut? Wie ist der Gang? Wie weit ist das? Welche Musik? Also sage, die Inszenierung der Braut für die ersten 10 Sekunden macht eigentlich 3/4 der Trauung aus. Also, jetzt bis notramt, aber da habe ich natürlich schon einfach einen ganz anderen Blick und da lege ich unfassbar viel Wert drauf. Und es macht einfach Spaß, natürlich Geschichten zu erzählen von Menschen, die man vielleicht auch gerade erst neu kennengelernt hat, das zu schreiben, dass sich auch da immer wieder andere Dinge auszudenken, die man in so eine Trauung reinbringen kann. Und ich sage mal, vergleichbar ist das, wie ich das mache, tatsächlich. Es ist so ein bisschen wie Jekami auch.
Ja, schön. Jekami. Jeder kann mitmachen.
Es ist so ein bisschen Jekami, weil ich versuche auch, das Brautpaar natürlich in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es soll auch jeder Gast das Gefühl haben, dass er an irgendeiner Stelle während der Trauung das Paar nochmal auf eine komplett andere, neue Facette kennengelernt hat. Mhm. Größtes Ziel ist tatsächlich, nach der Trauung, ungefähr nach 60 Minuten da rauszugehen, mit dem Ziel, dass sich das Brautpaar, die Hochzeitsgesellschaft und natürlich auch ich, dass wir zusammen uns eigentlich schon seit 20 Jahren kennen.
Schön.
Und das ist natürlich jetzt irgendwie dazugekommen und deswegen ist das so, bewege ich mich da tatsächlich so zwischen den Welten.
Ich frage mal anders. Du hast die Möglichkeit, entweder bei dem Stück die Rolle zu spielen oder die Regie zu sein. Was würdest du machen?
Aus heutiger Sicht, die Regie zu sein.
Gut, okay, cool, schön. Ja, das würde ich wahrscheinlich sofort unterschreiben. Ich meine, ich stehe auch noch gerne mal auf der Bühne, ne? So ist es nicht, ich verpöne das nicht. Aber ich genieße es dann auch. Aber ich glaube, ich brauche das so nicht mehr. Das andere würde ich, glaube ich, sagen, das andere, meinen Beruf brauche ich. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, der wirklich seinen Traumjob ausübt.
Kann ich nur sagen, das ist Leidenschaft, ganz klar. Und ich kann bei den Trauungen, das sage ich auch immer wieder, das Tolle daran ist einfach, ich habe noch nie so etwas Sinnstiftendes gemacht.
Schön, ja.
Ne? Also wo man sagt so, dass es wenn die Stunde dann rum ist, man hat ja eine extreme, das klingt immer so einfach, ne? Aber man hat ja eine extrem hohe emotionale Verantwortung diesen zwei Menschen gegenüber.
So. Nicht nur den zwei, auch der gesamten Hochzeitsgesellschaft.
Genau, aber natürlich in erster Linie den beiden. Und ich bin da sehr, ich habe da eine große Demut davor und bin da tatsächlich sehr dankbar, Menschen zu haben, die mir das auch immer zutrauen. Jetzt kann man das ja mal sagen, als ich das erste Mal das gemacht habe, bezahlt, da habe ich 3 Tage vorher auch keine Nierenkolik gehabt, aber es ging in die Richtung, wo ich dann nochmal so eine Sache hatte, wo ich dachte, Ralf, wer hat dir eigentlich erzählt, dass du das machen darfst? Oder dass du
das, ja, ganz klar.
Dass du das kannst.
Also, das ist wirklich.
Also das, das hatte ich. Aber ja, lieber Nikos, wir sind ja auch am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einblicke, für all das, was du im Preis hast. Ja, einen schönen Tag und sende liebe Grüße nach München.
Dankeschön, Ralf. Vielen Dank. Lasst es euch gut gehen.
Das war sie, die heutige Folge, und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life. Und bis dann sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.